Samstagsuni im Wintersemester 2015/2016. Der Isenheimer Altar. Werk und Wirkung. Fünfter Vortrag. Professor Dr. Peter Walter. Compassio. Einfühlung als theologisches Motiv des Isenheimer Altars. Damals und heute.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich hoffe, dass Sie mich alle gut verstehen können. Normalerweise rede ich sogar noch lauter, das wird dann vielleicht etwas störend empfunden, aber wir können es ja regulieren. Herr Müller hat noch vergessen, dass es zwischen meinem Vortrag und der anschließenden Diskussionsmöglichkeit eine kleine Pause geben wird, aber diejenigen, die regelmäßig kommen, wissen das ja. Ich werde Sie etwa eine Stunde in Anspruch nehmen mit meinem Vortrag. Kann Blaise Pascal zitieren, der sagt, ich hatte keine Zeit, mich kürzer zu fassen. Es ist ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, weil die entscheidenden Einsichten sind mir erst in den letzten Tagen gekommen, obwohl ich mich intensiv mit diesem Kunstwerk beschäftigt habe. Aber wie das bei Theologie und anders geschichtlichen Dingen so ist, man muss sehr viel an Quellen studieren und manchmal findet man die entscheidende Quelle erst zum Schluss. Man kann aber auch froh sein, dass man sie überhaupt findet. Der Gedanke der Compassio, der mit Einfühlung nur sehr schlecht wiedergegeben ist, ist mir sehr früh gekommen, als ich danach gefragt wurde, wie ich denn meinen theologischen Vortrag hier benennen möchte. Und es ist nicht ganz ohne Lokalpatriotismus. Herr Müller hat gesagt, ich habe in Mainz studiert, ich bin in Bingen am Rhein geboren. Beides wird im Verlauf des Vortrags sozusagen als Lokalpatriotismus kurz wiederkommen. Jetzt am Anfang, ich verdanke den Begriff der Compassio einem Mainzer Theologen vom Beginn des 20. Jahrhunderts, eigentlich des 19. Jahrhunderts. Sein Name ist Friedrich Schneider. Er hat 1905 einen Zeitungsartikel veröffentlicht, der dann zu einem Sonderdruck wurde. Diesen Sonderdruck haben wir in unserer wunderbaren Universitätsbibliothek. Ich meine jetzt nicht das Äußere, sondern Ihre Sammlung. In unserer wunderbaren Universitätsbibliothek aus dem Nachlass eines Freiburger Kunsthistorikers, Josef Gramm, vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in diesem Artikel plädiert Friedrich Schneider dafür, den Isenheimer Altar vom Gedanken der Compassio contemplativa her zu verstehen. Und er stellt in den Mittelpunkt seiner Interpretation eine Gestalt, die ich nachher auch ausführlich beleuchten möchte, nämlich diese rätselhafte Gestalt auf der zweiten Schauseite, die aus diesem Türeingang, aus dieser Vorhalle heraustritt oder dort kniet, um auf Maria mit dem Kind zu schauen. Ich werde mich heute hauptsächlich auf die erste und zweite Schauseite konzentrieren. Die dritte hat ja Herr Kollege Marquardt vor 14 Tagen in den Mittelpunkt seiner Darstellung gestellt, als er versuchte, von der Versuchung des Antonius her den Altar zu verstehen. Die Bilder mögen Ihnen nur helfen, ein bisschen sich auf diesem Altar zu orientieren. Sie sind nicht sehr gut und ich werde auch nicht sehr ins Detail gehen, außer an zwei Stellen, weil diese Detailaufnahmen dann doch sehr gepixelt erscheinen und man dann nicht mehr sehr viel erkennen kann. Das möge Ihnen helfen, dem Vortrag zu folgen. Ich denke, in der letzten Woche, ich konnte leider nicht da sein, wegen einer auswärtigen Verpflichtung, war von Joris Karl Heussmann die Rede, diesem französischen Neomystiker des späten 19. Jahrhunderts, auf den Friedrich Schneider, den ich am Anfang zitiert habe, rekurriert. Und Joris Karl Heussmanns wundert sich darüber, dass neben dem Kreuz Johannes der Täufer auftaucht und fragt sich, ist das der auferstandene Vorläufer Jesu? Diese Frage ist bei einem mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Maler falsch gestellt, der nicht einfach ein historisches Geschehen abbilden möchte, sondern der dieses in der Weise, wie er es darstellt, deutet. Grünewald reduziert die Personen, die er am Kreuz Jesu versammelt, gegenüber den biblischen Erzählungen drastisch. Und er erweitert sie zugleich um den Täufer, der, da hat Heusmanns recht, zur Zeit der Kreuzigung Jesu nicht mehr unter den Lebenden war. Hinsichtlich der Jesus freundschaftlich verbundenen Personen, die bei der Kreuzigung zugegen waren, schwanken die Evangelien erheblich. Die synoptischen Evangelien nennen unterschiedliche Namen. Maria von Magdala, die wir hier unter dem Kreuz in der Mitte sehen, ist bei allen dabei, die Namen der anderen schwanken. Lukas nennt überhaupt keine Namen. Diese Szene, wie wir sie jetzt hier sehen, ist dem Johannesevangelium entnommen, das als einziges der vier Evangelien auch die Mutter Jesu unter dem Kreuz platziert, zusammen mit dem Jünger, wie es heißt, den Jesus liebte. Beide werden übrigens im ganzen Evangelium nie mit ihrem Namen genannt. Sie werden immer von ihrer Funktion, wenn man so sagen kann, im Hinblick auf Jesus bezeichnet. Die Mutter Jesu, der Jünger, den Jesus liebte. Nach den anderen drei Evangelien standen die Frauen, die bei der Kreuzigung zugegen waren, in sicherer Entfernung. Die Jünger Jesu waren geflohen, heißt es. Nur das Johannesevangelium platziert die Frauen, erweitert um Maria und einen der Jünger, eben Johannes, der aber nicht mit Namen genannt wird, direkt unter dem Kreuz. Warum? Weil nach dem Johannesevangelium Jesus, der sterbende Jesus, die Mutter und den Jünger, den er liebte, einander anvertraut. Sieh, das ist deine Mutter, sieh, das ist dein Sohn. In den anderen Evangelien hören wir davon nichts. Wer auch immer das Stabat Mater dichtete, von dem noch die Rede sein wird, jene Sequenz auf Maria unter dem Kreuz, von der wir seit dem frühen 14. Jahrhundert Handschriften besitzen, wer auch immer diese Sequenz dichtete, wir wissen es nicht, er hat sich an die Vorlage, nämlich das Johannesevangelium, gehalten. Auch im ganzen Stabat Mater kommt der Name Maria nicht vor. Grünewald stellt jetzt nun nicht den Dialog dar zwischen Jesus, seiner Mutter und dem Jünger, den er liebt, sondern gleichsam schon die Erfüllung dessen, was Jesus den beiden verheißen hat. Jesus ist wohl unmittelbar verstorben auf diesem Bild oder er ist unmittelbar dabei zu sterben und Johannes umfasst bereits Maria und nimmt sie auf, er stützt sie. Wenn man genau hinschaut, sieht man bei ihr gleichfalls blutleere Lippen wie bei dem Gekreuzigten. Sie ist in ihrer Ohnmacht gleichsam mit ihm gestorben. Maria von Magdala kniet unter dem Kreuz und verzehrt sich in ihrem Schmerz. Aber sie hat bereits das Salbgefäß dabei, mit dem sie am nächsten Morgen zum Grab Jesu kommen wird, um diesen zu salben, der dann jedoch nicht mehr dort ist. Das Salbgefäß ist aber auch insgesamt das ikonografische Erkennungszeichen für Maria Magdalena, da sie mit jener namenlosen Frau identifiziert wird, die Jesus während eines Mahles gesalbt hat. Zunächst hat sie mit ihren Tränen seine Füße gereinigt, mit ihren Haaren getrocknet und dann ihm die Füße gesalbt mit teurem Salböl. Und das wird ihr zum Vorwurf gemacht, aber der Evangelist sagt, sie hat es für seine Beerdigung getan. Alle drei Personen rechts vom Kreuz, wir sehen sie natürlich umgekehrt, drücken Compassio aus, im Sinne des Mitleidens mit dem grausam Hingerichteten und Sterbenden. Maria stirbt gleichsam mit ihm. Sie, die völlig erbleicht und mit verfärbten Lippen gemalt ist, wird als am tiefsten mit seiner Todesohnmacht verbunden dargestellt. Das vor Maria von Magdala abgestellte Salbgefäß signalisiert, dass diese an dem Toten die Pflichten der Pietät erfüllen möchte. Der Jünger, den Jesus liebte, der sich der Mutter Jesu annimmt, leidet nicht nur mit seinem Freund, sondern auch mit dessen Mutter. Um einen geliebten Menschen trauern und sich dabei tröstend beistehen, sind zutiefst menschliche Verhaltensweisen und Gefühle. Dass es sich bei dem Toten jedoch um einen besonderen Menschen handelt, das war, als dieses Bild gemalt wurde, ohne Zweifel jedem klar. Grünewald unterstreicht die Bedeutung des Gekreuzigten noch, indem er in anachronistischer Weise den verstorbenen Johannes den Täufer auftreten lässt, der auf den Sterbenden zeigt und das Wort spricht, mit dem er zu seinen Lebzeiten vor den Juden von Jesus Zeugnis abgelegt hat. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden, so die Übersetzung der lateinischen Inschrift, Illum oportet crescere me autem minui. Ein Zitat aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 30. Und als genügte das noch nicht, malt Grünewald ein Lämmlein mit der klassischen ikonografischen Ausstattung des leidenden Lammes zu Füßen des Täufers. Das Lamm trägt ein Kreuz, vor ihm steht ein Kelch, in den das Blut fließt aus der Brustwunde des Lammes. Grünewald versinnbildet damit das Wort, das der Täufer bei der ersten Begegnung mit Jesus über diesen Jesus gesagt hat, Johannes 1, 29, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. In der heutigen katholischen Messliturgie spricht der Vorsteher der Eucharistiefeier dieses Wort, seht das Lamm Gottes, und lädt damit die Gemeinde ein, vor dem Empfang der Eucharistie ihre Bedürftigkeit zu erkennen und zu bekennen mit den Worten des Hauptmanns von Kapharnaum, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aus dem Matthäusevangelium. Dieses letztere Bekenntnis, Herr, ich bin nicht würdig, diente bereits im Mittelalter zur privaten Vorbereitung auf den Kommunionempfang. Es kam aber erst mit dem tridentinischen Messbuch von 1570 in die Messliturgie hinein. Also zu Zeiten von Grünewald gab es dieses Wort in der Messliturgie noch nicht. Und die Einladung des Priesters, seht das Lamm Gottes, die kam noch später in die Messliturgie. Also wir können jetzt nicht auf von der damaligen Liturgie darauf schließen, dass Grünewald das bekannt war. Natürlich waren ihm die Bibelstellen bekannt. Und bekannt war ihm auch der Gesang Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, der zur Brotbrechung vor der Kommunion gesungen wird, der ist seit dem 7. Jahrhundert in der Messliturgie gebräuchlich. Also Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt. Mit dem Bild vom Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, greift das Johannesevangelium ein Motiv aus dem 4. Lied vom Gottesknecht beim Propheten Jesaja auf, der diesen Gottesknecht mit einem Lamm vergleicht, das zur Schlachtbank geführt wird, und mit einem Schaf, das vor seinen Scherern verstummt. Jesaja 53, 7. Und von diesem Gottesknecht sagt der Prophet kurz vorher im 5. Vers: Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Neue Testament überträgt diese Aussage auf Jesus und deutet damit dessen Leid und Tod zusammengefasst in dem lateinischen Begriff der Passio als heilsbedeutsam für die Menschen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Vorlesung von Herrn Marquardt. Er hat damals eine Darstellung, die heute in der staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe sich befindet, von Grünewald, von dem Kreuztragenden gezeigt, wo auf einem Gebäude im Hintergrund Esaias 53 steht und in deutscher Sprache: Er ist um unser Sund willen geschlagen. Jesaja 53 war also auch für Grünewald eine zentrale Bibelstelle, um den Tod Jesu zu deuten. Mittels des symbolischen Lämmchens zu Füßen des Täufers hat Grünewald den Bezug zwischen dem Altarbild und der davor auf dem Altar gefeierten Eucharistie ausdrücklich dargestellt. Noch einmal verdeutlicht in dem Kelch, im eucharistischen Kelch, in dem das Blut Jesu Christi gereicht und genossen wird. Dadurch wird der Tod des Gekreuzigten als Hingabe für die sündigen Menschen gedeutet, die in der Feier der Eucharistie und im Empfang derselben daran Anteil erhalten. Wobei man bedenken muss, dass in der Zeit, in der Grünewald den Altar malte, der Empfang der Eucharistie äußerst selten war. Die Menschen sind meistens nur zwei- oder dreimal, manche nur einmal im Jahr, was vom 4. Laterankonzil vorgeschrieben war, zur Kommunion gegangen. Es gab durchaus auch noch vereinzelt in der römisch-katholischen Kirche die Kommunion unter beiden Gestalten. Aber gerade das Reichen des Kelches geschah dann häufig nicht. Also das müssen wir uns alles doch präsent halten, um das Dargestellte zu erkennen. Ich habe vorhin schon vom Stabat Mater gesprochen. Ich möchte jetzt diese Sequenz nicht hier rezitieren. Können Sie, insofern Sie katholisch sind und ein neues Gotteslob besitzen, in der Vollfassung einer deutschen Übersetzung in dem Freiburger Anhang tun. Dort finden Sie die ganze Sequenz in der Übersetzung von Heinrich Bohne aus dem 19. Jahrhundert. Ein Germanist, Andreas Krass, hat eine, wie ich meine, hervorragende Arbeit geschrieben über den lateinischen Text und die deutschen Übertragungen dieser Sequenz, und da ist auch alles aufgearbeitet, was man wissen kann über den Autor. Es ist eben nicht Jacopone da Todi, wie man gemeinhin meint. Es ist wohl auch nicht Bonaventura. Man weiß es nicht. Man rätselt, wer der Autor dieser Sequenz ist. Und dieser Germanist schreibt, besser könnte es ein Theologe nicht tun, ich zitiere: In der Mitte der Sequenz steht das Mitleiden Marias, bei der Passion Jesu Christi. Aus der schlicht und anrührend geschilderten Szene, wie die Mutter am Fuße des Kreuzes das Leiden ihres Sohnes betrachtet und beweint, wird die drängende Bitte abgeleitet, die Mater Dolorosa, also die Schmerzensmutter, möge dem Christen Anteil an ihrem Mitleiden geben. Maria als Vermittlung hin zum Leiden des Sohnes. Die Marienförmigkeit in der Compassio, ich zitiere immer noch, eröffnet einen Weg zum Heil, in dem der Christ sich der Leidensgemeinschaft von Mutter und Sohn einfügt, gewinnt er die Christusgemeinschaft. In der Menschlichkeit des Leidens ist Christus durch Maria erreichbar. Über Marienförmigkeit zur Christusförmigkeit zu gelangen, das ist das Anliegen des Stabat Mater. Und ich würde sagen, das ist auch das Anliegen dieser Kreuzesdarstellung des Isenheimer Altars. Weiter hat Krass im Hinblick auf das Stabat Mater sehr gut beobachtet, dass die vermittelnde Funktion für diese Sequenz und wie ich meine auch für den Isenheimer Altar nicht darin besteht, dass Maria Fürbitte hält, sondern dass sie liebende Compassio mit Christus ermöglicht, so wie sie das Leiden Christi an sich selber erlebte, sodass diejenigen, die dieses Bild betrachten, Krass bezieht es auf die Sequenz, die diese Sequenz singen oder hören, christusförmig werden können und das Heil erlangen. Diese Hoffnung ist Ziel und Inhalt der ganzen Sequenz. Das Stabat Mater, das uns heute durch vielfältige Kompositionen bekannt ist, war zu Zeiten Grünewalds noch nicht so bekannt. Es fand gerade erst Eingang in die liturgischen Bücher. Aber es war bereits in privaten Gebet- und Erbauungsbüchern präsent. Zum Beispiel in dem Hortulus Animae, einem Erbauungsbuch, das 1498 in Straßburg zum ersten Mal gedruckt worden ist und in kürzester Zeit 50 Auflagen erlebte. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass auch in Isenheim, nicht weit von Straßburg, dieser Text präsent war. Es gab natürlich auch sehr schnell von diesem Hortulus Animae deutsche Übersetzungen. Wenn Grünewald das Stabat Mater verarbeitet hat, dann nicht nur auf der ersten, sondern auch auf der zweiten Schauseite des Isenheimer Altars, wie wir gleich sehen werden. Denn das Stabat Mater hat einen positiven Schluss im Hinblick auf die Auferweckung des Gekreuzigten. Aber ich bin mit der ersten Seite noch nicht fertig. Was die erste und die zweite Schauseite des Altars miteinander verbindet, ist die sogenannte Predella am Fuße des Altarbildes. Die wechselt nicht zwischen erster und zweiter Schauseite. Auf ihr sehen wir den offenen Sarkophag, davor die Dornenkrone und den Leichnam Jesu und drei Personen, die relativ leicht zu identifizieren sind als Maria mit dem tief ins Gesicht gezogenen weißen Schleier, der Jünger, den Jesus liebt, mit seinem roten Gewand und rotem Haar. Die dritte Person ist zwar etwas anders gekleidet als unter dem Kreuz, aber es ist ohne Zweifel Maria von Magdala. Auffallend ist die Anordnung. Der Leichnam liegt noch neben dem Sarkophag auf einem erhöhten Absatz, sodass die beiden Frauen seitlich davor knien können, während der hinter Jesus, hinter dem Leichnam Jesu stehende Jünger diesen mit verhüllten Händen gleichsam zur Verehrung hochhebt. auch wenn es das Leichentuch ist, das unter dem Toten liegt, mittels dessen der Jünger den Leichnam berührt, erinnert dies doch an die verhüllten Hände, mit denen der Priester, übrigens heute noch, mit der Monstranz den Segen gibt. Wie auf dem Kreuzigungsbild darüber fällt der Größenunterschied zwischen Jesus und den übrigen Personen auf. Das Begräbnis Jesu gehört zum ältesten Bestand der christlichen Verkündigung. Noch bevor in den Evangelien von der Beerdigung Jesu und dem leeren Grab die Rede ist, spricht ein altes Traditionsstück, das Paulus in seinen ersten Korintherbrief aufgenommen hat, von dieser Beerdigung. Ich zitiere 1 Korinther 15, 3 bis 5. Denn vor allem habe ich überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Soweit dieses Zitat aus 1 Korinther 15. Die Erwähnung des Begräbnisses Jesu unterstreicht die Tatsache seines Todes, wie der Hinweis auf die Erscheinungen des Auferstandenen als Bestätigung für die Auferweckung des Gekreuzigten dient. Mit dem Auferstandenen kommen wir nun zur zweiten Schauseite. Während die erste von dem alles überragenden Kruzifixus geprägt wird, der von den heiligen Antonius und Sebastian auf den beiden Seitentafeln flankiert ist, erscheint die zweite Schauseite wie aus einem Guss, auch wenn sich die Abfolge der Bilder nicht unmittelbar erschließt. Drei der vier Bilder erscheinen durchaus konventionell. Die Verkündigung an Maria, bei Ihnen jetzt ganz links, die Mutter mit dem Kind, das ist das übernächste Bild, und die Auferstehung Jesu ganz rechts. Obwohl viel Druckerschwärze verwendet wurde, um die Darstellung zwischen der Verkündigung und der Mutter mit dem Kind zu erschließen, ist deren Bedeutung noch immer nicht recht gesichert. Darüber und über die Reihenfolge einschließlich der Predella möchte ich im Folgenden hauptsächlich reden. Zunächst einmal noch einmal das Ganze. Immer wieder kann man lesen, es handle sich um einen marianischen Bilderzyklus, der die sogenannten Freuden Mariens, Empfängnis, Geburt und Auferstehung Jesu umfasse. Bei genauerem Hinsehen kann man allerdings den Inhalt der Bilder auch christologisch deuten. Man kann darin geradezu eine Versinnbildlichung des altchristlichen Hymnus sehen, den Paulus bereits vorgefunden und in seinen Philipperbrief aufgenommen hat. Philipper 2, 6 bis 8, ich zitiere erstmal die eine Hälfte. Er war Gott gleich, heißt es da, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Die Verkündigungsszene ganz links steht für den Beginn dieser Selbstentäußerung Gottes. Der Mensch wird als Kind einer Frau. Die zerschlissene Windel, auf der die Mutter ihr Kind wiegt und die im Lendenschurz des Gekreuzigten auf der ersten Schauseite ihr Pendant hat, steht für die Selbsterniedrigung Gottes in der Menschwerdung. Der Gegensatz zwischen der in ein Kleid einen Pelz gefütterten roten Überwurf und einen blauen Umhang gekleideten Maria und dem nackten Kind auf der zerschlissenen Windel könnte größer nicht sein. Und die Predella, die ja auch zur zweiten Schauseite gehört, steht bildlich für den Tiefpunkt des Abstiegs des Sohnes Gottes, bis zum Tod am Kreuz. Hier ist er wirklich tot. Das Auferstehungsbild ganz rechts entspricht dem aufsteigenden Teil des Philipperhymnus. Ich zitiere Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit dieses Schriftzitat. In der unfreiwilligen Kniebeuge eines der Grabwächter im Hintergrund des Auferstehungsbildes könnte man die Kniebeuge der irdischen wiedererkennen, von der in diesem Hymnus die Rede ist. Die himmlische Kniebeuge wird versinnbildlicht in dem Bild, was Sie ganz oben sehen. Da ist Gott Vater dargestellt über Maria mit dem Kind. In einer Reproduktion ist mir erst aufgefallen, in einer wunderschönen neuen Reproduktion, die ich leider nicht zeigen kann, ist mir erst aufgefallen, was unter der Darstellung Gott Vaters alles zu sehen ist. Das ist nicht nur einfach gelb, sondern da sind auch nicht einfach nur Engel, sondern da wird eine Prozession dargestellt mit einem vorangetragenen Kreuz, mit einem Himmel, wie er bei der Fronleichnamsprozession damals schon getragen wurde über der Monstranz, und Menschen, die dort knien, Engel, die auf und nieder fliegen. Also Gott ist nicht allein in seiner Glorie, sondern die Geretteten gehen ihm entgegen. Ein thronender Christus ist nirgendwo zu sehen. Der Auferstandene und die Zukunft, die absolute Zukunft in Gott wird gezeigt. Darin gebe ich Herrn Marquardt recht. Grünewald hat nicht Christus als den Weltenrichter dargestellt, der Gericht hält mit einem doppelten Ausgang. Die einen werden verdammt, die anderen werden gerettet. Bei Grünewald gibt es nur den Zug der Geretteten in den Himmel. Die Dämonen, die sich auf der dritten Schauseite, ich will das jetzt nicht auch noch zeigen, vergeblich mit dem heiligen Antonius abquälen, bleiben letztlich unter sich. Denn auch sie konnten ihn nicht bezwingen, wie sowohl das Gemälde des heiligen Antonius auf der ersten Schauseite zeigt, wie auch die Holzfigur in der Mitte der dritten Schauseite. Gott ist tatsächlich der Emmanuel, der Gott mit uns, als der er vom Propheten Jesaja verheißen wird. Sie können es wahrscheinlich nicht lesen. Auf der Darstellung der Verkündigung liegt ganz traditionellerweise ein Buch vor Maria. Maria war des Lesens kundig, im Mittelalter schon ein Hinweis auf die leider versäumte Bildung der Frau und eine Werbung dafür, Frauen lesen zu lernen. Maria war des Lesens kundig und sie liest natürlich in der Bibel, das war das Buch, mit dem man damals oft lesen gelernt hat. Und was liest sie? Sie liest die Stelle im Jesajas-Evangelium, wo die Geburt eines Kindes für eine Jungfrau verheißen wird. Es gibt auch andere Bibelstellen, die man auf solchen Darstellungen lesen könnte, aber das ist die häufigste. Nur der Unterschied der Grünewaldschen Darstellung und anderer ist, dass hier der Jesaja-Vers zweimal zitiert wird. Fragt man sich, warum das? Hat er Platz genug? Hat er sich verschätzt beim ersten Mal? Wollte er noch was hinschreiben? Ich habe eine Erklärung gefunden bei dem Straßburger Kartäuser, also wieder nicht weit weg von Isenheim, Ludolf von Sachsen. Der hat ein dickes Buch geschrieben, Vita Christi, das viel gelesen wurde. Ignatius von Loyola verdankt dem Buch seine Bekehrung. Und dort schreibt Ludolf von Sachsen, Maria hat alle Stellen in der Bibel gelesen, die vom Messias handeln. Und sie hat sie unter Tränen gelesen und sie hat sie zweimal gelesen. Wie will ein Künstler das anders darstellen, als dass er eben den Text zweimal hinschreibt? Eine doch, wie ich meine, plausible Erklärung. Und damit kommt zum Ausdruck, in diesem Bibeltext steht eben nicht nur, die Jungfrau wird empfangen und ein Kind gebären, sondern sein Name ist Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns. Der Gott, der oben thront, anscheinend weltentrückt, er zeigt sich in der Menschwerdung genau als dieser Immanuel, als Gott mit uns. Und jetzt kommt das erste Stück, das zweite Stück Lokalpatriotismus. Hinter Maria erkennt man das Bild einer Kirche. Und ein findiger Mensch hat in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts durch Vergleich festgestellt, dass Matthias Grünewald hier hinter Maria das Kloster Ruppertsberg dargestellt hat, das an der Nahe liegt, also gegenüber meiner Heimatstadt Bingen am Rhein. Das Kloster, das Hildegard von Bingen dort im 12. Jahrhundert erbauen ließ. Wie kommt Grünewald genau darauf? Grünewald konnte nicht allein wahrscheinlich von seiner Malerei leben. Er war Wasserkunstmacher. Das heißt, er baute Brunnen. Gegenüber des Ruppertsberger Klosters liegt die Burg Klopp, heute noch in Bingen, mit einem sehr tiefen Brunnen. Und nach den Rechnungen des Mainzer Domkapitels, dem die Burg Klopp gehörte, hat Matthias Grünewald, ein Wasserkunstmacher, aber man weiß aus anderen Quellen, dass er das ist, im Jahre 1510 diesen Brunnen repariert und hatte dabei anscheinend Muße, Skizzen von dem Ruppertsberger Kloster anzufertigen. Leider kann man das heute nicht mehr sehen. Die Schweden haben 1632 schon ziemlich viel kaputt gemacht und der technische Fortschritt im 19. Jahrhundert den Rest gegeben. Dort, wo das Kloster früher stand, fährt heute die Eisenbahn. Die viel spannendere Frage jedoch ist, was zwischen der Verkündigung und der Mutter mit dem Kind zu sehen ist. Man sieht einen offenen gotischen Bau, Anbau eines größeren Gebäudes, das man im Hintergrund noch erkennt. Ein Vorhang ist zu sehen, ein Feigenbaum, dessen Blätter zum Teil verdorrt sind. In und neben der Vorhalle zahlreiche überirdische Wesen, drei Engel, weswegen das Bild auch Engelskonzert genannt wird. Davon wird ja in dieser Vorlesung dann auch noch die Rede sein, von der musikalischen Ausgestaltung. In der Öffnung der Vorderseite kniet oder steht eine Gestalt, die den beiden Mariendarstellungen links und rechts ähnlich zu sehen scheint. Aber auch andere Figuren werden gehandelt. Es soll der Erzengel Gabriel sein, die heilige Katharina, die gläubige Seele und eben Maria. Aber in welcher Situation, das ist die Frage. Diskutiert werden die Schwangere in Erwartung der Geburt. Man sieht ja, dass die Frau, dass der Leib dieser Frau etwas konturiert ist, etwas gewölbt ist, darüber hängt so etwas wie eine klassische Bassgeige, ein spätmittelalterliches Messgewand? Ist es Maria, die Schwangere, als Maria, die Priesterin? Solche Darstellungen gab es im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Aber ich meine, das ist keine Deutung. Andere sagen, es ist die Verherrlichte, weil die Gloriole, die man um den Kopf Mariens sieht, wiederkehrt in der Gloriole des Auferstandenen. Über ihrem Haupt, das können Sie kaum erkennen, sind zwei Engel, die eine Krone und ein Zepter tragen, also auch das eine Hervorhebung, wie auch immer. Ich möchte noch eine andere Deutung ins Gespräch bringen. Die Darstellung oder die Dargestellte als Maria Immaculata zu deuten. Muss ich ein bisschen erklären, was das ist, denn auch heutige katholische Theologinnen und Theologen wissen oft nicht mehr, was die unbefleckte Empfängnis Mariens bedeutet, und sie verwechseln sie mit der jungfräulichen Empfängnis Jesu. Damals, und deshalb komme ich auf diese mögliche Deutung, war das zentrale theologische Thema. Die Frage, ist Maria ohne Erbsünde empfangen worden? Es war ein Gemeinplatz der lateinischen Theologie seit dem späten 4. Jahrhundert, der auch von den Reformatoren nicht in Frage gestellt wurde, dass jeder Mensch unter dem Bann der von den Stammeltern Adam und Eva begangenen Ursünde steht, die bei der Zeugung eines Kindes von den Eltern an dieses als Erbsünde weitergegeben wird. Nur Maria, so lautete die sich immer mehr durchsetzende theologische Überzeugung, war von diesem, in Anführungszeichen, Naturgesetz ausgenommen, weil Gott sie nämlich im Hinblick auf ihre hohe Berufung, nämlich die Mutter seines menschwerdenden Sohnes zu werden, davon ausgenommen hat. Maria ist dadurch nicht weniger erlöst als andere Menschen, denen die Erlösung aufgrund von Tod und Auferstehung Jesu Christi zuteil wird, so argumentierte man, sondern sie ist geradezu noch vornehmer erlöst. Denn, so hat es der in Köln lehrende und dort im Jahre 1308 früh verstorbene schottische Franziskaner Johannes Duns Curtius an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert gedacht, eine Erlösung, die den Menschen vor der Sünde bewahrt, ist besser als eine, die ihn von der Sünde erlöst. Man kann sich das leicht am Beispiel eines Unfalls erklären. Es ist besser, einen Unfall zu verhindern, als nachträglich die dadurch entstandenen Wunden zu heilen. Wenigstens einmal, so Curtius, muss Gott eine solche Bewahrung vorgenommen haben, um Erlösung in ihrer ganzen Vollkommenheit geschehen zu lassen. Und wenn das so ist, dann ist Maria diejenige, an der das wohl geschehen sein muss. Die Franziskaner-Theologen waren die Vorkämpfer für diese Auffassung. Das Konzil von Basel hat sie im Jahre 1439 zum Glaubenssatz erhoben. Zwar schon in einer Zeit, als es schismatisch wurde, aber das hat die späteren Theologen, die für diesen Glaubenssatz waren, nicht gehindert, auch dieses Konzil positiv in ihre Begründung aufzunehmen. Und ein Franziskaner als Papst, Jesuiten gab es damals noch nicht, nämlich Sixtus IV., der Erbauer der Sixtinischen Kapelle, hat im Jahre 1477 dieses Fest bereits in den Kalender der römischen Kurie aufgenommen. War damals noch nicht ein weltweit gefeiertes Fest. Das wurde es erst 1854 durch die Dogmatisierung. Jetzt ist die Frage, was hat Theologen und Gläubige in Spätmittelalter und früher Neuzeit an diesem Thema so fasziniert, zu dem heute viele nichts mehr sagen können. Nächste Woche am 8. Dezember ist das Fest. Warum waren nicht nur die Franziskaner, sondern auch humanistisch angetönte Theologen wie Thomas Murner und Jakob Wimpfeling und Humanisten wie Sebastian Brandt, um nur einige der im Elsass angesiedelten Humanisten zu nennen, Anhänger dieser Auffassung? die Antoniter meinten, entzieht sich meiner Kenntnis. Was machte diese Position ansprechend? Ich vermute, dass es nicht primär oder nicht nur um ein Privileg Mariens ging, um ein interessantes Detail aus ihrem Leben, sondern um eine Aussage über die Gnade Gottes, die allem Handeln des Menschen vorausgeht, über die sogenannte Gratia Preveniens, die zuvorkommende Gnade Gottes. Dass Gott mit seiner Gnade allem menschlichen Tun vorausgeht, das war ein Gemeinplatz der damaligen Theologie, den auch die Reformatoren übernommen haben. Ja, sie haben ihn sogar noch verschärft. Im Gegensatz zu den Katholiken, die die zuvorkommende Gnade als Einladung Gottes an das Mittun des Menschen betrachtet haben, haben die Reformatoren allen voran Martin Luther Gott als den Alleinhandelnden interpretiert. Luther hat die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens zunächst durchaus bejaht, sie später aber als nicht schriftgemäß abgelehnt. Gleichwohl hat er in seiner großen Magnificat-Auslegung von 1521 Maria, ich zitiere, das allervornehmste Beispiel der Gnade Gottes genannt. Maria, das allervornehmste Beispiel der Gnade Gottes. Leider gab es, als Grünewald diesen Teil malte, noch keine fest geprägte Ikonografie der unbefleckten Empfängnis. Die hat sich erst im Laufe des 16. Jahrhunderts herausgebildet. Wenn Sie nachher aus diesem Saal hinausgehen, gehen Sie an der alten Universität vorbei. Dort sehen Sie in der Mitte der Fassade die Immaculata, wie man sie seitdem darstellt. Eine Frau auf einer Erdkugel, aus der der Mond herausschaut, über ihrem Haupt 12 Sterne. Um die Erdkugel ist eine Schlange gewunden, der Maria auf den Kopf tritt. Die Darstellung ist eine Kombination von Genesis 3,15, dem sogenannten Urevangelium, wo der Schlange, die die Menschen verführt hat, gesagt wird, der Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zertreten, im Hebräischen, in der lateinischen Übersetzung steht, die Frau wird dir den Kopf zertreten, und das war der Grund, warum man Maria so dargestellt hat. Und nach dem Buch der Offenbarung 12,1 ergibt sich die übrige Ausstattung. Eine Frau auf dem Mond mit 12 Sternen um das Haupt umkleidet von der Sonne. Das kann man auf einer Statue nicht darstellen. Aber frühe Darstellungen der Immaculata zeigen immer Maria mit einem Lichtnimbus. Tota pulchra es, Maria, heißt es im Buch der Sprichwörter. Du bist ganz schön. Wie will man das darstellen, außer dass man die Frau schon mal schön malt, dann noch einmal einen Glanz um sie. Beim Suchen nach ikonografischen Beispielen, um meine Deutung der Mariengestalt zu untermauern, bin ich allerdings noch auf etwas anderes gestoßen, das ein Rätsel des Verkündigungsbildes ganz links zu lösen scheint. Wer ist die Figur ganz links oben über Maria? Auch darüber ist viel gerätselt worden. Wegen des Astwerks im Hintergrund wurde immer wieder gesagt, es sei die Wurzel Jesse. Und der davorstehende Mann mit Buch sei der Prophet Jesaja, der von dieser Wurzel Jesse spricht, Jesaja 11,1. Genauso wie er ja die Geburt des Kindes, Jesaja 7,14, verheißt. Eine singuläre Deutung sieht in der Person den Teufel. Er werde da als der böse Geist gezeigt, der Vater der Lüge, verkleidet als Prophet. Meine Deutung ist, so befremdlich das auf den ersten Blick sein mag, es ist Mohammed. Bevor Sie jetzt nun alle den Kopf schütteln, hören Sie sich meine Begründung erstmal an. Wenn man sich auf die Suche macht, um etwas zu erklären, dann erkennt man plötzlich in Bildern etwas, was man vorher gar nicht gesehen hat. Denn Mohammed ist in der Tat auf einigen Darstellungen der Immaculata im 16. Jahrhundert zu sehen. Andere Künstler haben es den Interpreten leichter gemacht als Grünewald. Sie haben nämlich allen Begleitfiguren ein Spruchband in die Hand gedrückt oder sie auf einen Sockel gestellt, auf dem steht, wer dargestellt ist und was er zu dieser Immaculata Conceptio gedanklich beigetragen hat. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass über der Darstellung der Immaculata, wie ich meine, und dem Engelskonzert einige Figürlein oben in dem Giebel und daneben auf Säulchen stehen. Der ganz links ist also nicht allein. Im 16. Jahrhundert gab es die Tradition der sogenannten Disputa. Man malte ein theologisches Thema. Berühmtestes Beispiel ist die Disputa in den Stanzen des Vatikan von Raphael. Das theologische Thema ist die Eucharistie und sieht darum heilige Theologen und so weiter, die sich über dieses Thema austauschen. Diese Disputen gab es auch zur Immaculata. Da werden die Befürworter, wie eben der genannte Dunscotus und andere dargestellt. Und auf einigen sieht man Mohammed. Und den erkennt man, weil er auch einen Spruch trägt. Und was ist dieser Spruch? Wie kommt Mohammed zur Ehre der Altäre? Es gibt einen Hadith, also einen überlieferten Spruch von Mohammed, der nicht im Koran steht, der seit dem 9. Jahrhundert überliefert wird in verschiedenen Texten. Ich übersetze gleich, ich kann auch kein Arabisch. Jedes menschliche Kind wird bei seiner Geburt vom Satan berührt und da beginnt es zu schreien. Eine Ausnahme bilden Maria und ihr Sohn Jesus. Das sagt diese mündliche Überlieferung von Mohammed. Das ist zwar im strengen Sinn kein Beweis für die unbefleckte Empfängnis Mariens, wurde aber von den spätmittelalterlichen Theologen so gedeutet. Der erste christliche Autor, der den besagten Hadith auf Maria bezogen hat, ist der katalanische Dominikaner Ramon Martí aus dem 13. Jahrhundert, ein Zeitgenosse des Raimundus Lullus, der freilich mit jenem nichts zu tun haben wollte. Martí zitiert in seiner antijüdischen Kampfschrift Pugio Fidei, also Glaubensdolch, neben den üblichen positiven Koranstellen über Maria diesen Hadith. Warum? Das ist natürlich jetzt wieder antijudaistisch, weil er den Juden vorwirft. Selbst die Moslems haben erkannt, wer Jesus und Maria ist, ihr aber nicht. Nun können wir nicht voraussetzen, dass Grünewald einen katalanischen Dominikaner gelesen hat. Musste er auch nicht, denn das Zitat des Ramon Martí gelangte zunächst einmal in ein Werk eines damals viel gelesenen Autors, nämlich Nikolaus von Lyra, ein französischer Franziskaner, der die Bibel erklärt hat. Er war einer der wenigen, die Hebräisch konnten und deshalb das Alte Testament breit ausgelegt haben. Seine Auslegung ist auch in die damalige Standardausgabe der Bibel gelangt, die sogenannte Glossa Ordinaria. Er war so berühmt, dass es den Spruch gab, si lyra non lyraset, nemo doctorum in bibliam saltasset, also Lyra, die Leier, wenn Lyra nicht geleiert hätte, dann hätten die anderen Doktoren nicht über die Bibel tanzen können. Das schreibt Gregor Reisch aus der hiesigen Kartause. Aber auch Lyra ist nicht der einzige. Eine noch viel näherliegendere Quelle für Grünewald oder für andere ist Marquard von Lindau, ein Franziskaner des 14. Jahrhunderts. der in Straßburg und in Konstanz lebte, wo er dann auch 1389 verstarb. Er hat diesen Hadith gleich zweimal, einmal in einem lateinischsprachigen und dann in einem deutschsprachigen Werk, nämlich in seiner großen Dekalogauslegung, verarbeitet. Es ist durchaus möglich, dass Grünewald eben nicht andere Bilder kannte, die waren alle weit weg in Italien, aber doch einen solchen Text kannte und in seiner Darstellung rezipierte. Warum sollte er ausgerechnet eine Person mit Turban gemalt haben? Die anderen haben alle keinen Turban auf. Aber der Mohammed auf den übrigen Darstellern wird immer so gezeichnet. Und diese Figur hat ein Buch mit unleserlichen Schriftzeichen. Man muss nicht annehmen, dass Grünewald zu faul war, da oben etwas Leserliches hinzuschreiben, selbst wenn es die Menschen damals nicht lesen konnten, weil es zu weit weg war. Warum soll er nicht mit diesem Gekrakel das ihm unbekannte Arabisch nachgeahmt haben? Und noch etwas ist mir dann bei der Lektüre von Marquard von Lindau gekommen. In seiner Dialogerklärung schreibt er, Maria war nach der Auffassung der Juden die schönste aller Frauen und dennoch hat sie kein Mann begehrt. Und er führt eine Begründung an, die er Nikolaus von Lyra entnimmt, der das begründet mit dem Glanz ihres Angesichtes, das eine solche Begierde verhinderte. Könnte es nicht sein, dass die Gloriole um das Haupt Mariens dieser Glanz sein soll, den Grünewald malt? Und dass das auch einen ganz konkreten Grund hat? In Isenheim waren Kranke und Behinderte zusammen, die an für sich gesund waren, außer dieser Behinderung, die sie hatten, die dann ein Leben lang in einer klösterlichen Gemeinschaft lebten und zum Zwangszölibat verpflichtet waren. Wenn man sich einmal die Ordensstatuten der Antoniter anschaut, wird dort nichts so intensiv behandelt wie die Verhinderung einer Sexualität zwischen den männlichen und weiblichen Kranken in dieser Anstalt. Kaum etwas wird so intensiv diskutiert. Könnte es nicht sein, dass derjenige, der Grünewald den Auftrag gegeben hat, und das war doch wohl der dortige Präzeptor, also der Obere dieses Klosters, vielleicht gesagt hat, stell das dar. Maria, wenn man sie anschaut, wird man von seiner Begierde frei. Ist etwas weit hergeholt, aber nicht unwahrscheinlich. Ein letztes. Compassio bedeutet im Hinblick auf die zweite Schauseite nicht einfach mitleiden, wie man die erste Schauseite interpretieren kann, sondern, wie es Andreas Grass formuliert hat, durch die Betrachtung des Leidens, des Lebens Mariens und Jesu insgesamt christusförmig zu werden. Compassio ist, wie der niederländische Mystiker Jan van Rysbroek in seinem weit verbreiteten und ins Lateinische übersetzten Hauptwerk Die Zierde der geistlichen Hochzeit schreibt, nicht nur ein sich in Christus und in sein Leiden und seine Verherrlichung einfühlen, sondern ein umfassender Vorgang. Seinen Ausgang hat dieser Vorgang im Mitleiden Gottes mit den Menschen in Christus, der Menschwerdung. Der Mensch, der das Leiden Christi am Kreuz betrachtet, fragt nach Rysbroek ganz modern, warum? Dies führt ihn zu der Einsicht in seine eigene Schwachheit und Sündigkeit, sowie in die Schwachheit seiner Mitmenschen. Er sieht sich nun gedrängt, sich nicht nur um deren Seligkeit zu mühen, sondern ihnen auch beizustehen bei ihrer vielfältigen leiblichen Bedrängnis. Ich zitiere, Hunger und Durst, Kälte, Nacktheit, Krankheit, Armut, Verschmähung, Bedrängnis der Armen, Betrübnis über den Verlust von Verwandten, Freunden, irdischen Gütern, Ehre und Ruhe, die unzählbaren schweren Schläge, die auf die menschliche Natur niedergehen. Die Antoniter haben nicht auf Rüßbrock gewartet. Sie haben in der Sorge um die vom Ergotismus Gangrenosus, dem Antoniusfeuer befallenen, ihre Aufgabe gefunden. Die Betrachtung des niederländischen Mystikers erinnert uns jedoch daran, dass wir den Altar nicht ohne seinen Ort im Leben der Antoniter von Isenheim betrachten können. Auch wenn wir nicht wissen, inwieweit dieser Hauptaltar in die Therapie mit einbezogen wurde, können wir davon ausgehen, dass er den Kranken und Behinderten doch zugänglich war. Er stand zwar hinter dem Lettner, war also nicht allgemein für alle, die in die Kirche kamen, zu sehen. Aber die Kranken und Behinderten wurden, nachdem sie behandelt und vor allem die befallenen Glieder amputiert worden waren, in die aus Priester, Kanonikern und Laienbrüdern bestehende Klostergemeinschaft aufgenommen. Sie trugen eine den Vollmitgliedern ähnliche Kleidung, ein dunkles, sackartiges Gewand, auf das das azurblaue Antoniterkreuz aufgestickt war, und eine schwarze Kapuze. Sie waren zwar nicht zum Chorgebet verpflichtet, anstelle des Chorgebets mussten sie Vater Unser und Gegrüßet seist du Maria beten, aber sie nahmen wohl an der Messfeier regelmäßig teil und konnten dabei die Schauseiten des Altars betrachten. Wir wissen allerdings nicht, wann, zu welchen Zeiten, welche Seite damals gezeigt worden ist. Komme zum Schluss, Sie mussten jetzt schon lange aushalten. Der Isenheimer Altar ist, um mit dem Kunsthistoriker Hans Belting zu sprechen, vom Kultbild zum Kunstwerk geworden. Er steht nach seiner Verbringung nach Colmar im Verlauf der Französischen Revolution zwar wieder in einer Kirche, aber in einer säkularisierten, die als Museum dient. Das teilt er mit allen religiösen Darstellungen, die heute nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort, sondern in einem Museum sind. Oder mit für die Liturgie geschaffenen Kompositionen, wie den einzelnen Teilen des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach, die jetzt landauf, landab, durchaus oft in Kirchen, aber losgelöst von der Liturgie aufgeführt werden. Gleichwohl ist niemand gehindert, sich die religiöse Botschaft dieser Kunstwerke und Kompositionen neu sagen zu lassen. Das setzt nicht unbedingt einen religiösen Glauben voraus. Viele Zeitgenossen haben mehr Fragen als Antworten, wenn es um Religion geht, sind aus unterschiedlichen Gründen verunsichert, haben der religiösen Praxis den Rücken gekehrt oder sind auf der Suche nach Antworten, nach Ruhepunkten in der Hektik des Lebens, nach Unterbrechung des Alltags. Und sie suchen solches oft in Museen und Konzerten oder bei der Besichtigung von Kirchen. Viele sind durchaus auch offen für religiöse Signale. Der französische Philosoph Paul Ricoeur sagt, das Symbol gibt zu denken. Gerade ein Werk wie der Isenheimer Altar mit den vielen Bezügen, von denen ich nur ein paar gezeigt habe, gibt zu denken. Johann Baptist Metz, einer der bedeutenden Theologen des 20. Jahrhunderts, hat das Wort Compassio aufgegriffen, weil es ihm geeigneter erscheint als Mitleid und Mitgefühl, um, wie er sagt, das Weltprogramm des Christentums im Zeitalter der Globalisierung und ihres konstitutiven Pluralismus der Religions- und Kulturwelten auf den Begriff zu bringen. Er versteht unter Kompassion Mitleidenschaft, wie er sagt. Ich zitiere, teilnehmende, verpflichtende Wahrnehmung fremden Leids, tätiges Eingedenken des Leids der anderen. Ende des Zitats. Dieses tätige Eingedenken wird heute vielfach gelebt durch die Menschen, die sich derer annehmen, die zu uns geflohen sind, weil sie in ihrer Heimat keine Zuflucht sehen und keine Zukunft sehen, für sich und ihre Kinder. Die Gründe, warum Menschen fliehen, sind vielfältig. Einer davon ist der radikale Islamismus. Die Gestalt Mohammeds, wenn es denn darum geht, auf dem Isenheimer Altar, holt uns mitten hinein in diese gegenwärtigen Probleme. Das Bild löst sie nicht. Aber es zeigt, wenn man es zu lesen versteht, eine Seite des Islam, die in der gegenwärtigen Diskussion oft untergeht. Einen Islam, der die beiden anderen monotheistischen Religionen ehrt, indem er ihre Gründergestalten ehrt, zu denen auch Maria gehört. Mit dem Koran in der Hand, das wissen wir alle, lässt sich ebenso Gewalt gegen Andersdenkende begründen wie mit der Bibel. Aber beide Bücher darf man nicht auf ihre gewaltanleitenden Exzesse reduzieren. Wir haben das bei der Bibel auch nicht so gerne. Wir sollten die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Religion und Weltanschauung nicht aufgeben und durch die gegenwärtigen Eruptionen von Gewalt uns auch nicht rauben lassen. Jetzt habe ich Sie sehr lange angesprochen. Ich hoffe, es war nicht zu lange. Und diejenigen, die jetzt noch gerne einen Austausch möchten, sind eingeladen, da zu bleiben. Alle anderen können schon nach Hause gehen. Okay.